die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 600. Episode meines Podcasts, die Hörmupfel, vom 17. April, ja, stimmt auch, 2026. Ich bin jetzt etwas irritiert, denn mit der Jubiläumsfolge hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber schwupps ist sie da. Ja, heute erzähle ich euch von weiteren Airfryer-Erfahrungen und von weiß nicht was. Oh je, einmal bin ich Profis, überhaupt nicht vorbereitet. Danke, dass ihr mich wieder im Podcatcher eurer Wahl runtergeladen habt, egal ob Pocketcast, Overcast, AntennaPod, Podcast Addict oder wie sie alle heißen. Viel Spaß beim Hören. Ja, wie ihr gemerkt habt, sind die letzten Episoden wieder ausgefallen. Der Grund ist ein einfacher. Es gab nichts Spannendes oder und Unterhaltsames zu erzählen. Aus diesem Grund habe ich wieder zwei alte Episoden, die durch den Hackerangriff im letzten Jahr verloren gegangen sind, hochgeladen, nämlich Episode 232, 233, 235 und 236. Und darin erzähle ich euch von einem Geocaching-Mega-Event in Klingenthal und von einem Wandernadelurlaub im Harz sowie von meinem sehr speziellen Aufenthalt in einem Frauenhotel. Falls die Episoden nicht automatisch in eurem Podcatcher gelandet sind, müsst ihr den Feed einfach mal refreshen. In meinem Podcatcher geht das so, dass man die Hörmupfel in der Beschreibung aufruft, also dort direkt reingeht und einmal mit dem Zeigefinger von oben nach unten zieht. Und dann erscheinen eben die neuen Episoden in der Playlist. Okay, ja, da die ausgewählten Folgen relativ zeitlos sind, denke ich mal, könnt ihr sie durchaus nachhören. Sie sind, wie ich finde, genau richtig, um Bilder in den Kopf zu zeichnen. Ja, fange ich gleich mit meinen neuesten Airfryer-Erfahrungen an. Ich wurde von einem Hörer gebeten, tiefgefrorenen Pommes auszuprobieren, denn er wollte meine Einschätzung haben, ob diese im Airfryer genauso gut werden wie in einer Pommesbude. Diejenigen, die bereits einen Airfryer haben, die werden jetzt vermutlich laut loslachen. Ich habe das erstmal nicht getan, denn mir fehlen einfach noch die Erfahrungen mit diesem Gerät. Und so antwortete ich ihm dann ziemlich blauäugig, dass ich mit seiner Frage momentan nicht allzu viel anfangen kann, denn auch bei Pommesbuden gibt es ja durchaus Unterschiede in der Qualität. Und in dem Moment hatte ich dann allerdings ein dickes Brett vor dem Kopf und hinterher dachte ich mir dann, mein Dotti, bist du vielleicht eine blöde Nuss? Diese Frage, die hättest du ihm mit ein bisschen Nachdenken sofort beantworten können. So, jetzt muss ich euch mal näher ranholen, denn ich rutsche hier ständig mit dem Stuhl weg und das ist unangenehm. Ich flitze hier nämlich so in meinem Rollstuhl, das hört sich jetzt auch an, in meinem Bürostuhl mit Rollen dran und der macht sich hier gerade selbstständig. Ja gut, erzähle ich mal der Reihe nach von dem Airfryer. Oh Gott, einmal mit Profis. Also, der Podcasthörer, mit dem ich mich sehr rege über Instagram austausche, bat mich dann also, tiefgekühlte Pommes im Airfryer zu testen. Und brav wie ich bin, tue ich das natürlich auch, was meine Hörer von mir wollen, auch wenn es etwas in diesem Fall war, was ich sonst niemals nie nicht gemacht hätte. Ich würde eigentlich eher Wedges statt Pommes machen und diese Wedges eben aus frischen Kartoffeln. Und bei sehr guter Laune, also bei extrem sehr guter Laune, vielleicht auch wirklich Pommes, aber eben auch nur aus frischen Kartoffeln. Ich käme nämlich niemals, nie nicht auf die Idee, ein Fertigprodukt zu kaufen. Ich würde alles aus der frischen Kartoffel machen. Aber gut, als ich dann ein Angebot bei unserem Metzger im Rewe gesehen habe, dass es dort in der Metzgerei Cordon Bleu günstig gibt und mein herzallerliebster Cordon Bleu sehr gerne mag, beschloss ich dann zwei Scheiben davon zu holen und diese zusammen mit Tiefkühlpommes, wie gewünscht, zuzubereiten. Die holte ich dann im Discounter und ja, die wollte ich dann im Airfryer machen. Ich suchte mir dann wieder diverse Informationen im Netz zusammen, wie lange und bei welcher Hitze muss man diese Pommes im Airfryer backen bzw. airfryen, also mit der Heißluft zubereiten. Es gab da auch wieder verschiedene Informationen und habe jetzt mal folgende ausprobiert, nämlich Heißluft, 17 Minuten bei 180 Grad. Für die Cordon Bleus habe ich dann Backen ausgewählt und dafür 12 Minuten bei 195 Grad eingestellt. Die beiden Fächer habe ich dann miteinander gekoppelt und mir selbst dann einen Timer gestellt, um die Pommes nach ungefähr der Hälfte einmal durchzuschütteln. Salzen soll man sie dann übrigens hinterher, aber das sollte bekannt sein. Das Ergebnis war dann ziemlich enttäuschend. Davon abgesehen, dass die Cordon Bleus vom Rewe-Metzger geradezu geschmackslos waren, wofür natürlich die Heißluftfritteuse nichts kann, aber eben zur allgemeinen Enttäuschung dann natürlich beigetragen hat, war dann die Panade auch furztrocken und das Fleisch nur unwesentlich saftiger. Also auch, ja, ich würde sagen, es war trocken. Außerdem war die Panade dann oben fast zu braun geworden und zu trocken und das Fleisch tendenziell auch von oben wesentlich brauner als von unten. Aber das ist, glaube ich, ziemlich normal, weil die Hitze bei meinem Airfryer ja von oben kommt. Also lange Rede, kurzer Sinn oder gar kein Sinn. Ich werde mir dann noch einmal Cordon Bleus holen von einem wesentlich besseren Metzger und werde diese dann äußerst ergiebig mit Öl besprühen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht nicht ganz so putztrocken wird, was, während ich das hier gerade erzähle, eigentlich auch keinen Sinn ergibt, weil ich die Panade dadurch ja noch grosser mache. Ach, ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß es nicht, was ich dann tun soll. Also am liebsten würde ich sie dann wieder mit ganz viel Fett in der Pfanne machen. Oder ich versuche es mal in unserem Neff-Dampfbackofen. Da wäre das auf jeden Fall auch mal ein Versuch wert. Da werden zum Beispiel auch Hähnchenbrüste wirklich hervorragend. Mit niedriger Hitze gebacken werden die toll. Ja, die Pommes waren dann übrigens auch nicht besser. Sie waren hart und trocken und wurden deshalb von uns in Ketchup und Mayo ertränkt. Und ich war dann heilfroh, dass ich noch einen gemischten Salat dazu gemacht hatte. Der war nämlich dann das Beste vom ganzen Essen. Ich denke allerdings, dass die Pommes vermutlich mit 17 Minuten auch zu lange drin waren. Und ich muss mir jetzt nochmal ein anderes Rezept raussuchen, weil das hatte ich euch, glaube ich, in der letzten Episode schon erzählt. Es gibt 30.000 Rezepte, die mir irgendwie erzählen, wie lange ich was in den Airfryer tun soll und bei welcher Hitze. Und da muss man sich erstmal ranarbeiten, denke ich. Ja, und als ich so vor meinem traurig aussehenden Essen gesessen habe, schlug ich mir dann innerlich auch vor die Stirn und dachte mir dann, also das kannst du dem Hörer gleich sagen, dass er lieber zur Pommesbude gehen soll oder sich eine richtige Fritteuse zulegen soll, denn wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, Pommes und Co. schmecken halt nur deshalb so gut, weil sie dick in Fett ausgebacken werden. Ohne viel Fett und Öl schmeckt das Zeug halt nicht, ist so. Da muss man sich dann halt entscheiden, gesund oder lecker. Am gleichen Tag habe ich dann noch etwas anderes ausprobiert, was mir dann ein wenig Hoffnung gemacht hat, dass ich mit dem Gerät doch noch warm werden könnte, nämlich Quark-Apfelbällchen. Dazu habe ich 125 Gramm Quark, der vom Reisauflauf übrig geblieben war, mit 50 Milliliter Öl, 40 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver und einem sehr klein geschnittenen Apfel vermengt. Und das habe ich dann zu 6 gleich großen Kugeln geformt. Das Ganze habe ich dann 20 Minuten bei 165 Grad gebacken. Und die Dinger kamen dann beinahe zu braun, aber innen gerade mal so durchgebacken aus dem Airfryer. Also, ganz ehrlich, die Backergebnisse bei diesem Gerät überzeugen mich bis dato noch gar nicht. Wenn ich die jetzt 5 Minuten länger drin gelassen hätte, wären sie zu dunkel gewesen und innen vielleicht schon wieder zu trocken. Ich weiß es nicht. Und ja, ich müsste die Rezepte dann parallel einfach mal vielleicht in meinem Neff-Dampfbackofen ausprobieren, parallel laufen lassen. Und ich könnte fast wetten, dass die dort 1000-mal besser werden. Aber geschmacklich waren die Quarkbällchen absolut hervorragend. Und ich hatte dann auch keinen Abwasch, musste also nur das Gitter aus dem Airfryer in die Spülmaschine stecken und den Garraum auswischen. Mehr war da nicht zu tun. Das ist natürlich wieder der Vorteil dieses Geräts. Und ja, den Quarkbällchen, die werde ich wahrscheinlich wieder mal machen, wenn ich Quark übrig habe. Das war eine nette Sache. Ich glaube, ich bin eher so der Typ Cookit bzw. Thermomix. Also ganz ehrlich, was ich mit meinem Cookit bzw. eurem Thermomix an tollen Dingen kochen kann, da kann so eine Heißluftfritteuse einfach nicht mithalten. Gut, es sind zwei völlig unterschiedliche Arten des Kochens, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, furztrockene Pommes und Buletten aus dem Airfryer oder ein leckeres, saftiges Risotto aus dem Thermomix, dann ist die Wahl ganz klar, weil das Ergebnis tausendfach besser ist und besser schmeckt. Beim Cookit gelingt mir dann auch fast durchweg alles und schmeckt dann auch super lecker. Auch die Rezepte, die da hinterlegt sind und so, die sind immer hervorragend. Und bei der Heißluftfritteuse gab es jetzt noch kein einziges Rezept bzw. Gericht, was mich nur ansatzweise überzeugen konnte. Und beim Thermomix gibt es, wie gesagt, 30.000 Rezepte, die vorprogrammiert sind, die man auch selber abwandeln kann und die auch immer fantastisch gelingen. Also wenn da irgendwie steht ein halber Teelöffel Salz und ich denke mir, oh, es ist aber schon ein bisschen viel. Nee, das passt dann auch immer und ich muss mich einfach drauf verlassen und das kann ich dann auch. Selten, sehr selten ist mal was dabei, was nicht so gut ist. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch schon ungefähr so 30 Rezepte im Cookit oder eurem Thermomix unter meinen Favoriten abgespeichert. Das kann man machen, also so eine Liste anlegen, was lecker geworden ist. Und die habe ich auch seitdem viele Male nachgekocht und nochmal gekocht. Und es gibt vielleicht so 2, 3, lasst es 4 sein, die ich nicht mehr kochen würde, aber sonst ist dort immer alles sehr gut. Also mein Gerät, mein Küchengerät ist absolut der Cookit bzw. euer Thermomix. Und wenn ich irgendwann mal mit einem Wohnmobil auf große Reise gehe, dann kommt der Cookit mit, aber die Fritteuse, die bleibt zu Hause. Ja gut, ich schweife ab, aber ich glaube, das Thema Airfryer ist damit auch abgeschlossen. Also für diese Folge jedenfalls. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, was es in der Richtung Neues gibt. So, dann habe ich noch ein Thema mitgebracht aus lauter Verzweiflung, weil ich nichts zu erzählen habe, weil bei uns momentan so gar nichts Spannendes passiert. Das hier jetzt gar nicht mal mit mir zu tun hat, sondern mit meinem Herzallerliebsten. Und deshalb kann ich davon auch nur aus zweiter Hand erzählen und hoffe, dass ich alles richtig wiedergeben kann. Und ja, ich erzähle es euch aber trotzdem, weil es für den einen oder anderen vielleicht interessant sein könnte und weil es eine kleine Warnung sein sollte. Und weil ich ja vor vielen Jahren auch damit Erfahrung gemacht habe, die anders ist als die, die mein Herzallerliebster heute gemacht hat, ist das vielleicht ganz hilfreich. Ja gut, worum geht's? Fange ich am Anfang an. Mein Herzallerliebster musste zum Zahnarzt. Und da stellte sich heraus, dass ein Backenzahn Probleme macht und dieser nun eine Krone bekommen muss. Und da ging es dann darum, ob man eine Krone aus Metall, aus Gold oder aus Keramik machen soll. Bei mir war es damals, TM, so, dass Metall die günstigste Lösung war, dicht gefolgt von Gold. Und preislich weit abgeschlagen kam dann Keramik. Jeder Werkstoff hat dann unterschiedliche Eigenschaften, die man dann natürlich auch berücksichtigen muss. Metall, so hieß es damals bei mir, sei sehr hart, dadurch sehr belastbar, sähe aber nicht besonders schön aus, weshalb man es nur für Backenzähne verwendet. Außerdem könne es sein, dass so kleine, ja, Stromschläge ist das falsche Wort, dass es im Mund so elektrisiert, also dass es so bitzelt, wenn Metall auf Metall trifft. Also zum Beispiel, wenn auf der gegenüberliegenden Seite auch eine Metallkrone wäre oder man mit irgendwas Metallischem, eine Gabel oder ein Löffel oder so, dort rankommt, dann könnte es sein, dass es da so elektrische Schläge gibt, die unangenehm sein könnten. Vorteil von Metall ist allerdings, dass es billig war. Aber dazu komme ich noch. Keramik war damals, als ich eine Krone gebraucht habe, sehr teuer und hatte zudem den Nachteil, dass es extrem hart ist. Also für die Krone ist das zwar gut, wenn das Material hart ist, denn sie wird beim Kauen dann wenig abgerieben. Für den gegenüberliegenden Zahn ist es allerdings schlecht, denn der ist dann das schwächere Glied in der Kette und wird dadurch schneller abgenutzt, wenn das Ganze nicht sauber aufeinander zugeschnitten wurde vom Zahnarzt. Außerdem ist Keramik spröder und kann schneller brechen als Metall oder Gold. Aber Keramik ist unauffällig und ist nicht als Fremdkörper im Mund zu erkennen, weshalb man es zwingend für den vorderen Mundbereich verwendet. Wenn man also die Vorderzähne irgendwie ersetzen muss, dann macht man das mit Keramik. Für hinten sei das nicht ganz so wichtig, sagte man mir damals. Ich bin da allerdings inzwischen anderer Meinung, aber dazu komme ich dann noch. Gold war damals bei mir die richtige Lösung, weil ich kein elektrisierendes Metall haben wollte und es damals im mittleren Preissegment lag. Es ist auch weicher und belastet dadurch nicht den gegenüberliegenden Zahn. Da die Krone über einem Backenzahn lag, versprach ich mir dadurch auch, dass es nicht allzu viel auffallen würde. Naja, Spoiler, oder nehme ich es am besten gleich vorne weg. Ich hasse diesen Goldzahn, seitdem ich den habe, denn er fällt trotzdem auf, auch wenn er hinten in der Backe sitzt, weil ich halt auch gerne lache, gerne und viel, und dabei den Mund dann weit aufmache und dann sieht man das glänzende Gold hinten aufblitzen. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr unangenehm. Ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich damals eine Keramikkrone machen lassen. Zumal die, wie gesagt, damals noch nicht so teuer war. Gut. Und jetzt mache ich mal gedanklich einen Cut und wir kommen zu meinem Herzallerliebsten zurück. Seit meiner Behandlung sind inzwischen so 15, 20 Jahre vergangen und die Dinge haben sich weiterentwickelt. Vor allem haben sich die Preise sehr weiterentwickelt. Gold ist inzwischen wahnsinnig teuer geworden und so kostet ein Gramm Zahngold mittlerweile zwischen 20 und 120 Euro. Das ist eine sehr, sehr große Preisspanne, aber das kommt daher, wie sehr es mit anderen Metallen oder mit Keramik gemischt wird. Aber wenn man das richtig macht, nimmt man eben das gute Dentalgold und das kostet locker zwischen 100 und 120 Euro pro Gramm. Pro Gramm. Der Zahnarzt meines Herzallerliebsten hat jetzt gesagt, dass man für seine 1,5-2 Kronen bis zu 20 Gramm benötigen wird. Und das irritiert mich ein bisschen, denn das Internet berichtet von 3 bis 10 Gramm pro Zahn. Also geht das ein bisschen, die Wahrnehmung da irgendwie auseinander, die Informationen. Und so hoffe ich, dass dieser Wert bei meinem Herzallerliebsten sich noch nach unten korrigiert und man ihm sicherheitshalber wirklich nur den absoluten Höchstwert genannt hat, damit er darauf vorbereitet ist und weiß, wie viel Geld er besorgen muss. Jedenfalls variiert der Wert wohl so stark, weil es abhängig davon ist, wie groß der Zahn ist und ob man zusätzlich noch irgendwie mit Keramik verkleidet oder streckt oder was weiß ich. Da müsst ihr dann auf jeden Fall mal euren Arzt fragen, wenn es soweit sein sollte. Ich habe jedenfalls versucht, im Internet dazu aktuelle verwertbare Zahngoldpreise auch noch herauszufinden. Aber auch das ist nicht so einfach, denn erstens komme ich immer wieder auf die gleiche KI, die mir natürlich auch immer wieder die gleichen KI-Informationen gibt. Und zweitens sind gefühlt die ersten 100 Seiten von irgendwelchen Zahngold-Ankauffirmen besetzt, die mir dann erzählen, welchen angeblichen Bestpreis sie für mein Zahngold bezahlen, wenn ich es verkaufen möchte. Kleiner makabrer Funfact am Rande: Wenn einer deiner Angehörigen stirbt und beerdigt oder eingeäschert wird, ist sein Zahngold das Letzte, an das du in diesem Moment denken willst. Für dich mehrmals getestet. Gut. Jedenfalls sind die Informationen, die man im Netz findet, nicht besonders hilfreich und man muss sich da im Großen und Ganzen auch sehr auf den Zahnarzt verlassen. Falls du dann Zweifel an den Aussagen deines Zahnarztes hast, kannst du ja mal bei deiner Krankenkasse nachfragen, ob die dir irgendwie eine zweite Meinung, also dass die dir irgendwie jemanden vorschlagen, wo du eine zweite Meinung einholen kannst. Ich selbst habe das damals auch gemacht. Das hieß damals, glaube ich, Vertrauenszahnarzt. Ob es das heute noch gibt, das weiß ich allerdings nicht. Deshalb, wie gesagt, mein Vorschlag, frag einfach mal bei deiner Krankenkasse nach, ob sie dir da weiterhelfen kann. Wobei ich sagen muss, dass mir das damals auch nicht wirklich geholfen hat. Ich war bei einem anderen Arzt da. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den von der Kasse gestellt bekommen habe oder ob ich mir den selber gesucht habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er wurde mir gestellt. Jedenfalls hat der damals auch so ziemlich rumgedruckst und gesagt, ja, können Sie machen lassen, wäre schon sinnvoll, müssen Sie aber nicht. Ja, danke für nichts. Eine Krähe haut der anderen eben kein Auge raus und so richtig hilfreich war der damals auch nicht. Mein Herzallerliebster vertraut dann seinem Zahnarzt schon und das, obwohl er ganz neu bei ihm ist, weil sein alter Zahnarzt mittlerweile in den Ruhestand gegangen ist und keinen Nachfolger gefunden hat. Aber heutzutage muss man ja auch durchaus froh sein, wenn man überhaupt noch irgendwo bei einem Facharzt untergekommen kann und aufgenommen wird. Jedenfalls hat er jetzt beschlossen, die 1,5-2 Kronen machen zu lassen. Und er wird dann also eine Krone nehmen aus Keramik. Er hat sich schlussendlich für Keramik entschieden, denn Gold ist, wie gesagt, aktuell viel zu teuer und Metall ist für ihn auch keine Option. Und Metall ist zwar so um die 500 Euro günstiger, aber im Verhältnis zum Gesamtbetrag ist das keine große Spanne. Zumal man ja noch die Vor- und Nachteile gegeneinander rechnen muss und sich dann eben fragt, sind die 500 Euro auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, je nachdem wie lange sie hält, gut angelegt? Und wenn man dann nichts sieht und es nicht elektrisiert, ich meine, das sind 50 Euro pro Jahr, die man jetzt für die mindestens 10 Jahre in Ästhetik und Komfort anlegt, nicht falsch investiert, glaube ich. Gut, und jetzt bin ich eigentlich endlich da gelandet, wo ich hin wollte und warum ich euch diese Geschichte mitgebracht habe. Diese Behandlung ist inzwischen, wie gesagt, unsagbar teurer geworden. Ich erinnere mich daran, dass ich damals irgendwas zwischen 120 und 170 Euro pro Zahn gezahlt habe. Jedenfalls so wenig, dass ich damals meinem Zahnarzt hier ins Gesicht gesprungen wäre, weil der so lange rumgedruckst hat. Und als er es mir dann endlich gesagt hat, habe ich dann gesagt, Mann, ey, haben Sie mir einen Schreck eingejagt. So wie Sie hier rumgedruckst haben seit 5 Minuten, dachte ich, ich muss einen Kredit aufnehmen. Ich hatte ja überhaupt keine Vorstellung, was das kosten kann. Und er hat da, wie gesagt, gar nicht mit der Sprache rausrücken wollen. Und ich habe dann irgendwann genervt gefragt, was denn jetzt, wovon sprechen wir? Reden wir von 50, 500 oder 5000 Euro? Und von dem her war ich mit diesem niedrigen Betrag von, ich weiß nicht, es waren maximal 170 Euro damals, durchaus einverstanden. Naja, und so ging es meinem Herzallerliebsten dieses Mal leider nicht. Denn er setzte sich, als er den Heil- und Kostenplan zugeschickt bekam, schier auf den Hosenboden. Und ihr setzt euch jetzt am besten auch gleich hin, falls ihr das noch nie gehört habt, wie viel das heutzutage kostet. Und legt am besten auch gleich mal ein Sparbuch an für die nächste anstehende Zahnbehandlung. Denn mein Herzallerliebster muss für seine 1,5 bis 2 Goldkronen zwischen 4.000 und 4.500 Euro bezahlen, wenn er sich für Gold entscheidet. Die Krone in Keramik kostet auch noch zwischen 2.100 und 2.400 Euro und die aus Metall auch noch zwischen 1.600 und 1.700 Euro. Für Metall 1.700 Euro, das ist echt der Hammer. Da ist natürlich auch dann die Arztkosten mit drin, also die Behandlung selber ist natürlich dann mit drin. Es ist jetzt nicht nur Material, sondern auch die Arbeitszeit des Arztes, aber trotzdem. So, jetzt könnt ihr euch mal überlegen. Gold 4.000 bis 4.500, Keramik 2.100 bis 2.400. Ja, und Metall immer noch 1.600 Euro. Ja, die Krankenkasse zahlt übrigens einen Pauschalbetrag von 640 Euro dazu. Ich glaube, wenn das Zahnarztheft die letzten 5 Jahre gepflegt wurde, also immer lückenlos eingetragen wurde. Und mein Herzallerliebster hat jetzt noch eine Zusatzversicherung, die er schon von klein auf hat, die normalerweise auch noch etwas dazu legen wird. Aber ich weiß noch nicht, wie viel das sein wird. Vermutlich werden sie die Metallvariante als Berechnungswert ansetzen, denke ich mal. Aber ja gut, wir werden sehen. Ich habe eine solche Zusatzversicherung niemals in Betracht gezogen und auch niemals abgeschlossen, weil es sich damals für mich nicht gerechnet hat. Ich sage ja 170 Euro damals, das war ja überhaupt nicht erwähnenswert. Und dann jeden Monat, keine Ahnung, zwischen 9 bis 25 Euro Versicherung zahlen, das habe ich damals nicht eingesehen. Bei den aktuellen Preisen wäre es allerdings eine Überlegung wert, ob man da mal eine abschließt, auch wenn jetzt die Preise in meinem hohen Alter natürlich höher sind, also die Beiträge. Aber für mich hat es bis jetzt sich nie gerechnet, weil ich keine Brille hatte und auch sonst keinen Sinn darin gesehen habe bis jetzt. Heutzutage bekommt man ja auch im Krankenhaus kein Einzelzimmer, deshalb, nur weil man da irgendeine Zusatzversicherung hat. Auch als Privatpatienten kriegt man ja keine Einzelzimmer mehr, weil es schlichtweg keine Einzelzimmer mehr in Krankenhäusern gibt, weil der Arbeitsaufwand für das überlastete Klinikpersonal dann gar viel zu hoch wäre und weil Krankenhäuser ja auch nicht so gebaut sind, dass sie Einzelzimmer vorweisen könnten. Und ob die Chefarztbehandlung so viel besser ist als die Behandlung mit einem sonst sehr fähigen, frisch ausgebildeten Stationsarzt, das weiß ich eben auch nicht. Also ich habe da bis jetzt noch nie einen Sinn darin gesehen. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das macht. Ich spare jetzt jedenfalls mal kräftig nebenher für eine eventuell anstehende Zahnbehandlung. Und vor allem höre ich mich mal bei Kollegen und Freunden um, die Erfahrungen mit Zahnärzten in Sopron oder Istanbul gemacht haben. Da scheinen ja auch viele inzwischen hinzufahren und sich dort behandeln zu lassen. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum. Naja, gut, so ist das. Das war das Thema, das ich euch mitbringen wollte. Falls ihr damit noch keine Erfahrung gemacht habt, dann wisst ihr jetzt, welche Preise ihr dann aufrufen müsst. Und fangt schon mal ein Sparen an. Denn früher oder später wird man immer irgendwie ein Problem in der Art haben. Jo, das war's für dieses Mal. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ob ich nächste Woche wieder etwas zu berichten habe, werdet ihr sehen. Ansonsten lade ich auch nächste Woche wieder irgendwelche alten Episoden hoch. Und so, dass ihr auf jeden Fall irgendetwas auf die Ohren bekommen werdet. Ich wünsche euch was. Einen schönen, ja, wir sind ja schon mitten im Frühsommer drin. und eine schöne Pflanzzeit. Ich habe jetzt schon angefangen, Pflücksalat in die Erde, also Samen für den Pflücksalat in die Erde zu tun. Und bis nächste Woche wird da vielleicht schon was sprießen. Mal sehen. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut und Servus.